Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio Essen Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
Und wir, das sind in dieser Woche Mario Alt und Nadine Müller. Hallo.
Moin.
Und moin haben wir nicht mehr, wir haben 9:45.
Egal.
Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten und spannendsten Themen in dieser Woche und geben euch dabei so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Die Kollegen kommen rein und erzählen dann direkt, was passiert ist. Und diese Woche hat es auf jeden Fall geknallt, so viel kann man sagen, ne?
Ja, und zwar zum ersten Mal des Jahres hat es richtig geknallt, aber auch aufs Eis haben wir uns begeben, da wurde es rutschig. Vielleicht hat es auch geknallt, man weiß es nicht, man wird es vielleicht gleich hören.
Ja, hoffentlich nicht. Geputzt haben wir auch noch, beziehungsweise wir haben den Tim Schröder losgeschickt zum Putzen. Hört ihr alles hier? Ich würde sagen, wir fangen direkt an.
Die Villa Hügel ist ja ziemlich groß, bietet ziemlich viel Platz und einer hat auf jeden Fall, glaube ich, schon seinen Zweitwohnsitz mittlerweile eröffnet, nämlich Tim Schröder. Du bist nicht zum ersten Mal da gewesen, aber diesmal ja, so richtig. Du hast dir sehr viel angeschaut wieder, oder?
Ja, ich war zum Saubermachen da. Man muss dazu wissen, dass die Villa
Hügel...
Kann man
dich engagieren?
Dafür nur bei der Villa Hügel, ja. die Villa Hügel hat gerade 5 Wochen dicht gemacht. Und zwar, um tatsächlich einmal da reine zu machen. Weil du sagst, die ist groß, da hast du tatsächlich recht. 399 Zimmer gibt es da, die da sauber gemacht werden
können. Und dann bist du jetzt schon wieder da. Wie lange hast du denn angefangen zu putzen?
Ehrlich gesagt, so viel durfte ich dann doch nicht machen. Weil das sind Restauratorinnen und Restauratoren, die da alles sauber machen. Ich war zum Beispiel dann im Wohnzimmer der Krups gewesen und da muss man sich vorstellen, um diese riesen Holzvertäfelungen sauber zu machen, haben die da Gerüste aufgebaut, um dann eben mit einem Staubsauger, den die Restauratorinnen auf dem Rücken haben, eben alles fein säuberlich abzusaugen, abzuwischen und so. Das ist richtig viel Arbeit. Wir sind dann mit dem Aufzug runtergefahren ins Foyer, 400 Quadratmeter groß, mal so nebenbei, wird mehr oder weniger jeden Tag einmal durchgefeudelt, also nicht mit Maschinen oder so, sondern wirklich mit Mob. Und dann ist mir aber da aufgefallen, dass ein paar von diesen großen Gemälde fehlen. Wieder eine große, schwere Tür, die geöffnet wird. Oh, und hier sehe ich die Bilder, die ich eben vermisst habe.
An der rechten Wand hängt üblicherweise rechts vom Eingang in das Speisezimmer das Porträt von Bertha Krupp. Links von der Tür hängt ihr Ehemann Alfred Krupp. Und die Bertha Krupp, die steht jetzt plötzlich vis-à-vis vor uns in der Bibliothek der Villa Hügel auf einem sogenannten Bilderwagen, frisch gereinigt. Und wenn wir uns umdrehen, schaut uns sogar die Kaiserin entgegen mit einem fast blitzeblank gereinigten Rahmen.
Wie geht das? Mit dem Q-Tip oder was? Wird dann tatsächlich in den Ritzen nochmal?
100 Punkte? Ganz genau.
Die Bertha Krupp, die hat sich schön angeguckt, wie er da alles sauber gemacht hat.
Ja, und ich habe das tatsächlich nicht gewusst, dass die das mit Wattestäbchen machen, aber ich hatte recht. Und das ist natürlich eine irrsinnige Arbeit. Und wenn die da 5 Wochen dicht machen, dann brauchen die auch diese 5 Wochen, weil es eben so viel Arbeit ist. Jetzt habe ich ja gesagt, ich wollte auch gerne was machen und da bin ich natürlich ziemlich ausgebremst worden. Ich mit meinem Lappen, ich habe auch einen Teppichklopfer mit dabei gehabt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Tim ist ja in der Redaktion, ich glaube, du hattest Urlaub, hier 2 Wochen rumgelaufen, hat jeden von uns ungefähr 8 Mal gefragt, ob wir zu Hause einen Teppichklopfer haben.
Ja. Wie, du hast keinen.
Ja, ich habe dann einen besorgt, aber ich konnte nicht benutzen, weil diese edlen Wandteppiche, die muss man natürlich ganz anders sauber machen. Aber ich durfte dann in der Küche etwas sauber machen.
Also normalerweise ist das natürlich nicht gestattet. Okay. Und wir nehmen den Topf jetzt eben doch mal mit um die Ecke und schauen, ob der denn überhaupt in eines der großen Waschbecken passt.
Haben Sie eine Bürste oder irgendwas hier? Also der Lappen wäre nicht schlecht. Es ist tatsächlich Staub drin. Also hier. Glauben Sie, ist es besser geworden?
Zumindest ist der Staub entfernt worden. Und das ist ja schon mal die Hauptsache. Spannender wird es natürlich, wenn hier das gute Porzellan des Hauses gespült werden muss. Denn das Goldrandporzellan kann nicht in die Spülmaschine und wird tatsächlich per Hand hier nach besonderen Gelegenheiten, wenn das Porzellan aufgedeckt wird, gespült.
Jetzt haben Sie meine Spülkünste gesehen. Würden Sie mir auch das Goldrandporzellan anvertrauen?
Na, das müssen wir uns nochmal überlegen.
Also ich glaube, mir sollte so ein Goldrandporzellan niemand in die Hand drücken. Nee. Das wird ungefähr 5 Sekunden dauern, dann wird das zersplittert auf dem Boden liegen.
Ich glaube, die drücken es mir auch nicht in die Hand. Also insofern können wir uns da die Hand reichen, Nadine.
Ja, Tim, wie sieht es denn mit der Redaktion aus? Ja, wir haben doch schon gesagt, da müsste mal sauber gemacht werden. So einen Putztag könnten wir mal einlegen.
Ich habe meinen Soll erfüllt für dieses Jahr.
In der Villa Hügel. Natürlich. Ziehen wir um.
Ja, das wäre eine schöne Sache. Also ich finde ja, die Villa Hügel hat so einen besonderen Charme. Mhm. Also immer, wenn ich da bin, denke ich, man ist da viel zu selten, weil die Geschichte, die da passiert ist in dieser Villa Hügel, der Kaiser, der da war eben, aber auch Hitler, der die Villa auch besucht hat und so. Und irgendwie atmet diese Villa diese Geschichte. Und ich bin jedes Mal fasziniert, wenn ich da bin, und erfahre jedes Mal auch neue Geschichten. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Jetzt ab nächste Woche machen sie wieder auf, kommen wir wieder rein.
Und sauber ist es auf jeden Fall.
Ab Mai wird sich hier einiges ändern, und zwar im Eingangstor zur Innenstadt, wie man so schön sagt. Hier vorne bei unserem Bahnhof, da war lange eine Baustelle, da wurde der neue Königshof umgebaut und jetzt ist es fast soweit.
Ja, ist richtig. Ich war gerade noch gedanklich dabei, dass die untere Ebene, dass da ja schon was eröffnet ist mit einem Aldi, einem türkischen Supermarkt.
Und deinem neuen Fitnessstudio.
Ja, ja, ja. Wer mich treffen will, der kann sich ja auch da anmelden. Oh Gott. Nee, da war ich gerade bei, aber es geht natürlich um eigentlich irgendwie das Spannendere, ne? Die Ebene da drüber.
Genau, um die Markthalle. Und zusammen mit meiner Kollegin Anna Bartel, wo wir mal kurz sagen müssen, das ist quasi ihr Herzensprojekt. Also wir waren jetzt schon...
Ja, in Gedanken knüppelt sie das Ding mit zusammen.
Genau.
Oder? Ja.
Wir waren schon öfters im Königshof und haben zwischendurch mal geguckt, wie es da drin aussieht, weil es natürlich auch eine riesen Baustelle ist. Anna kann leider heute nicht da sein, deswegen würde ich sagen, hat das trotzdem Platz hier im Podcast verdient.
Absolut.
Wir waren in der Markthalle, Anna, Bartel und ich, und haben uns das mal angeschaut. Und da ist wirklich eine Menge los, kann ich sagen. Also da sind schon einige Stände aufgebaut. Mhm. Da fehlen natürlich noch oben die Markierungen, was es da gibt und was das halt für ein Stand ist. Und das Innenleben auch noch. Aber das soll schon in ein paar Wochen losgehen. Und viel interessanter ist eigentlich noch, was vor dem Königshof passieren soll.
Hier auf dem gerade leeren Willy-Brandt-Platz sollen ab Mai 700 Stühle und passende Tische stehen. Die Stuhlreihen reichen dann hier vom Königshof bis fast zu der Reihe Laternen auf der anderen Platzseite. Da können sich dann die Gäste mit ihrem Essen und Trinken aus der Markthalle hinsetzen und die Sonne genießen. Es wird wirklich ganz viele unterschiedliche Sachen geben. Asiatisch, koreanisches Sushi, italienisch. Der Umbau in der Markthalle läuft im Moment noch. Die Marktstände selbst stehen aber schon. Und für alle, die es dann mal deftig mögen, macht dann auch das Bayerische Brauhaus auf.
Lecker.
Und das Interessante ist, keiner hat das, was der andere hat. Das heißt, da sind über 30 Stände.
Bin ich mal gespannt, was der Japaner anderes hat als der Koreaner.
Ja. Ja. Und es gibt dieses Brauhaus natürlich. Und Mario, da gibt es eine...
Bier.
Ja, natürlich gibt es da Bier. Aber gibt es so ein Bierrohr, so ein durchsichtiges, wo Bier an der Decke entlang fließt. Das
ist
schon cool.
Kann ich das dann, landet das dann an jedem Tisch und ich kann mir das dann selber zapfen?
Nee, leider nicht. Ich glaube, das soll dich nur dazu verleiten, mehr Bier zu kaufen. Und es gibt eine Vinothek.
Okay, auch schön, ja.
Ja, oben, da ist tatsächlich schon eine Menge los. Da ist schon so ein Personaldienstleister eingezogen und eine Zahnklinik.
Aber da wollen wir nicht drüber reden. Zahnärzte ist kein gutes Thema, finde ich.
Und die Dachterrasse ist noch frei. Vielleicht können wir unsere Redaktion, wenn die nicht in die Villa Hügel kommt.
So ein Sommerstudio, so ein Außenstudio, oder?
Genau, geil. Auch einfach da oben hinpacken.
Nee, finde ich gut. So, Schluss mit lustig jetzt. Joshua Windelschmidt ist da.
Dankeschön.
Jetzt kommen die ernsten Themen hier auf den Tisch. Wir müssen nämlich über Politik reden. Das geht gar nicht anders in dieser aktuellen Zeit, würde ich sagen. So kurz vor der Bundestagswahl.
Ja, vor allem wegen den aktuellen Ereignissen. Im Bundestag, da gab es eine Abstimmung. Da hat die CDU einen Antrag gestellt und hat den gestellt, obwohl denen wahrscheinlich klar gewesen sein muss, dass der mit den Stimmen der AfD durchkommt.
Ja, nur dann würden sie eine Mehrheit bekommen, weil SPD und Grüne zum Beispiel gesagt haben, nee, wir werden dem nicht zustimmen. Und die CDU-CSU-Fraktion hat dann gesagt, ja gut, wir machen das trotzdem und hat dann Stimmen von der AfD bekommen, von den Rechten, ne, zum Teil ja auch. Und dadurch ist der Antrag durchgegangen, weil es dafür eine Mehrheit gab.
Mit einer knappen Mehrheit sogar. Mhm. Also das waren wirklich nur ein paar Stimmen. Und das hat natürlich eine große Diskussion ausgelöst, weil Friedrich Merz auch gesagt hat, es geht um die Sache, es geht nicht darum, wer dafür stimmt. Mhm. Und das hat auch irgendwie für Unruhe bei uns in Essen gesorgt, gestern Abend schon, ne?
Genau, da gab es nämlich eine Demo vor der CDU-Zentrale hier bei uns in Essen. Ich glaube, es müssten so um die 150 Menschen gewesen sein, die da waren. Wir hatten auch eine Reporterin vor Ort, die sich das angeschaut hat und die sagt, die Stimmung, die war gar nicht irgendwie aufgeheizt, sondern sie war vor allem eher bedrückt. Ne? Also die Leute waren traurig, so ein bisschen schockiert, dass da jetzt, ja weiß ich nicht, vielleicht eine Grenze überschritten wurde, von der man in Deutschland mit der Vergangenheit, die wir ja haben, nicht gedacht hat, dass sowas passiert, dass man sich quasi ja von einer rechten Partei unterstützen lässt.
Und was im Bundestag passiert, betrifft zwar uns alle, hört sich aber immer ziemlich weit weg an in Berlin. Aber bei uns in Essen ist es ja jetzt irgendwie ganz nah, weil unser Bundestagsabgeordneter aus Essen von der CDU, der hat nämlich auch mit abgestimmt und zwar auch für Ja.
Ja, also dass die CDU dafür stimmt, ist ja in Ordnung. Es ist halt nur das Problem, was ich finde, und deswegen ist auch gerade mein ganzer Insta- und TikTok-Feed komplett voll mit den Leuten, die halt sagen, ne, was Mario gerade sagte, dass da eine Grenze überschritten wurde, dass eben mit Rechten zusammengearbeitet wird, was man eigentlich ja immer ausschließen wollte. Und das hat Friedrich Merz ja zum Beispiel auch noch im November betont. Ja. Ne, es wird keine Zusammenarbeit mit denen geben, kein Millimeter nach rechts, so nach dem Motto.
Ja.
Und jetzt ja, ist er da sehr schmallippig, wie man so schön sagt, unterwegs, ne? Und weiß wahrscheinlich im Kern auch, dass er da einen Fehler gemacht hat jetzt oder es zumindest mitverantworten muss und kann sich da nicht so richtig rausreden. Und viele befürchten natürlich jetzt, dass das erst der Anfang ist. Ne?
Es ist auch Wahlkampf, ne?
Ja, und wer weiß, wenn jetzt Friedrich Merz Bundeskanzler wird, wie er da zu seinem Wort weiterhin steht. Ne? Also wenn da jetzt schon so ein Vertrauensbruch ist, so wie es ja viele sagen, dann weiß man natürlich nicht, wie geht's danach weiter. Wird's vielleicht, ja gut, eine Zusammenarbeit wird's wahrscheinlich nicht geben, eine Koalition, das kann ich, also traue ich dem Merz wirklich nicht zu. Aber wenn es um Mehrheiten geht und vielleicht um ein paar Stimmen, um irgendwas durchzubekommen, weiß man es halt jetzt nicht mehr. Ne?
Es hat halt was mit Vertrauen und mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ne? Du hast es ja gerade richtig gesagt, wenn man im November was sagt und zu seinem Wort dann nicht steht und das dann quasi wieder ändert und wirklich mit denen zusammenarbeitet, was soll man dann noch glauben? Werden jetzt irgendwelche Versprechen gemacht, wir arbeiten nicht mehr mit Rechten zusammen und dann, sobald er gewählt ist, ändert er das dann wieder? Man kann es nicht sagen.
Und auch, was er damit vermittelt, ich finde, das hat irgendwie so ein bisschen was von jedes Wort auf die Goldwaage legen, zu sagen, wir haben ja nicht gesprochen und wir arbeiten ja nicht zusammen, aber die Stimmen, die greife ich trotzdem ab. Und auch, um nochmal auf diese Demo zurückzukommen, das ist ja einfach sehr untypisch. Natürlich stimmt die CDU dafür in großen Teilen. Ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf, ob alle von der CDU dafür gestimmt haben. Aber es ist klar, dass wenn man in der CDU ist, dass große Teile dann dem auch zustimmen werden. Aber so eine Demo, die ist sehr untypisch vor dem Geschäftsgebäude in bestimmten Städten. Das war in ganz Deutschland ja. Da gab es Demos vor den Geschäftsstellen der CDU im ganzen Land. Und das ist einfach sehr untypisch. Und das zeigt ja auch doll, wie unzufrieden die Menschen sind gerade, ne?
Ja, also auf der einen Seite denke ich mir auch, ist es total berechtigt, auf die Straße zu gehen und zu sagen, ey, das finden wir blöd. Andererseits kann das natürlich auch schnell missbraucht werden für Wahlkampf. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wer genau vor der CDU-Parteizentrale war. Waren es Grüne, waren es SPD, die dann gesagt haben, ne, wir, blöde CDU, wir hauen da jetzt extra nochmal drauf. Das ist halt jetzt einfach eine blöde Phase, weil ne, Friedrich Merz, erst, also ich bin überhaupt kein Fan von ihm und ich persönlich fand es aber super, dass er gesagt hat, wir arbeiten auf gar keinen Fall mit der AfD zusammen, hat das ja auch nochmal betont und alle anderen Parteien mit eingeladen, dagegen zu sein. Das dann jetzt so zu machen, finde ich erschreckend und bricht wirklich das Vertrauen. Aber es ist halt natürlich jetzt auch im Wahlkampf so, dass jetzt gerade jeder kleine Fehler, in Anführungsstrichen kleine Fehler, das war jetzt schon größerer, aber natürlich bestraft wird von allen anderen Parteien oder draufgehauen wird. Und vielleicht eben auch bei solchen Demos von Menschen aus anderen Parteien, die das so ein bisschen nutzen. Ne, will ich jetzt nicht vorwerfen, aber kann natürlich auch so ein bisschen dabei sein.
Man muss ja natürlich auch im Hinterkopf halten, wir alle haben natürlich unsere eigene Meinung. Hoffentlich die meisten von uns gehen auch wählen und wählen natürlich dann eine Partei. Das heißt, wir haben da ja schon eine politische Meinung zu bestimmten Dingen. Aber man muss ja auch immer noch bedenken, dass vielleicht ein Großteil der Leute auch gut findet, dass der Merz da jetzt so reagiert, wie er reagiert und sagt, wir finden das gut, was er jetzt sagt und macht.
Also erstmal muss ich sagen, natürlich ist es auch sein oder das gute Recht der Partei, solche Anträge einzubringen, weil es gehört sich, glaube ich, auch für eine konservative Partei, konservative Politik zu betreiben und dazu gehören vielleicht auch solche Anträge und auch seine Argumentation kann ich ein Stück weit nachvollziehen, dass er sagt, es geht um die Sache, geht's. Aber das, was ich gerade angesprochen habe, diese Glaubwürdigkeit, erst was sagen und dann was anderes machen oder das wieder zurückzunehmen. Und man kann halt, glaube ich, in diesem Land nicht handeln, ohne die Geschichte, die wir haben, zu vergessen. Ja. Und das ist eben das Problem. Und das ist auch, was alle im Hinterkopf haben sollen, die sagen, wir finden das gut, wir finden auch viele Sachen gut, die die AfD macht. Das kann man ja, aber man sollte halt einfach nicht diese Geschichte vergessen, glaube ich, die wir hier in unserem Land haben.
Da kommt so ein bisschen der Philosophiestudent wieder durch. Ne? Ja,
verhalte es doch nicht.
Ich muss halt auch sagen, was der Merz jetzt im Nachhinein auch dazu gesagt hat, das ist vielleicht auch nicht falsch, aber es ist eben auch komplett nicht richtig. Mhm. Also er sagt ja, er kann ja nicht verhindern, wenn die Falschen für das Richtige stimmen, ne? Also da geht's um die Sache, und wenn die Blöden dafür stimmen, dann ist es ja trotzdem eine gute Sache. So, das war ja so eine Argumentation. Aber es ist eben auch nicht richtig, das zuzulassen, eben diese Tür aufzumachen nach rechts, um zu sagen, okay, ja gut, dann werden jetzt die nächsten Anträge, wenn ich Bundeskanzler werde, auch von den Rechten mit unterstützt.
Ja.
Und wenn du diese Tür einmal richtig aufmachst, dann kriegst du sie vielleicht auch gar nicht mehr zu.
Und schwierig ist natürlich auch, dass die Parteien untereinander jetzt erstmal sagen, das ist ein Vertrauensbruch, wir sprechen jetzt gerade gar nicht mehr so und wir können nicht mit der Tagesordnung weitermachen. Das ist natürlich auch ein Problem, weil ja eigentlich alle Parteien miteinander sprechen sollten, damit alle Interessen auch vertreten werden. Erstmal hat das ja jetzt keine konkreten direkten Auswirkungen, dass dieser Antrag beschlossen wurde oder dass der eine Mehrheit bekommen hat. Das war ja eher eine Aufforderung an die Regierung. Aber heute, wir nehmen ja am Freitag auf, da wird tatsächlich über ein Gesetz abgestimmt. Da geht es auch um Migrationspolitik und um Familiennachzüge. Und das sieht auch so aus, als würde das wahrscheinlich eine Mehrheit bekommen, und dann werden wir wohl auch die Auswirkungen spüren.
So, Nadine Costa, ping! Wir haben jetzt quasi angestoßen zur Feier auf die allererste Bombe des Jahres.
Du hättest ja wohl mal was mitbringen können.
Der erste Blindgänger des Jahres, und der hat direkt eine besondere Geschichte mitgebracht, die ist nicht Costas Mitzahl ist, der war schon 100 Mal dabei, aber ein anderer, der war noch viel mehr dabei, und der hat sich ja jetzt quasi mit einem Knall verabschiedet, ne? Frank Stommel.
Das ist der Entschärfer, der seit Jahren hier in Essen die meisten Bomben entschärft hat. Das heißt also, im Laufe der Jahre, wenn man sich immer wieder trifft, kennt man sich auch. Für uns war es die erste im Jahr, für Frank war es die letzte, die allerletzte seiner Karriere. Ja, und der musste ja gestern an der Westendstraße dann wirklich sprengen, weil der Zünder verformt war. Das machen die nicht gerne, die drehen ihn lieber raus, machen die Bombe unschädlich, aber da ging es nicht.
Ja, ist halt eine Bombe, ne? Entschärfung ist natürlich schöner, klar, aber wenn es nicht anders geht, dann müssen wir halt mal sprengen.
Ja, so ist es.
Sehr entspannt, also ich stehe vor so einer riesen Weltkriegsbombe und weiß, wir müssen die gleich in die Luft jagen, und sag dann, nö, ja, dann ist es so.
Ja, aber also ich habe den ja auch schon mal getroffen und war selbst überrascht, wie tiefenentspannt er ist. Aber danach dachte ich, ja, wäre auch blöd, wenn nicht, ne? Wenn der da mit zitternden Händen stehen würde und nicht vorher sich da seine Kaffee trinken würde und Karten spielen würde, sondern wenn der da richtig aufgeregt wäre, wäre es ja ein schlechtes Zeichen, falscher Job oder
so. Aber wenn man aufgeregt ist, dann ist man auch oft sehr konzentriert, ne?
Ich glaube, die sind hochkonzentriert. Also weil die kommen ja dahin, du musst ja überlegen, die gucken, ja, es ist wirklich eine Bombe. Es ist ja meistens so ein Verdacht. Also wie gestern, da hat der Baggerfahrer da dran gedötscht. Ja, und dann kommen die und gucken und sagen, ja, ist eine Bombe. Und dann müssen die erstmal gucken, wo liegt die, wie liegt die, kriegen wir den Zünder raus, das Allerwichtigste. So, und dann geht's los. Dann wird abgesperrt. Das heißt, die müssen sehr, sehr lange warten.
Ja.
Die müssen sich irgendwie fit halten. Ich habe auch schon mal erlebt, da hat er sich hinten in diesen Wagen reingelegt mit seinem Kollegen. Da haben wir erstmal so ein Mittagsschläfchen gemacht, weil die wussten, es geht in die Nacht.
Was für ein Job, ne?
Ja. Was für ein Job. Ich meine, die müssen ja dann, wenn es losgeht, hochkonzentriert sein. Und was ich auch sehr interessant fand, das hat er uns mal erklärt bei einer anderen Entschärfung in Altenessen. Dieser Zünder, wenn der gesprengt wird, ne, das ist dann wirklich wie im Film, die machen da unten Sprengstoff rein, so 200 Gramm, dann machen die eine Schnur, also zwei Kabel da raus, dann kommt Sand, dann diese Wasserpacks drauf, dann verstecken die sich und dann kurbeln die.
Aufladen, Kurbel drehen, drücken, und ja, dann hoffen wir mal, dass sie kommt.
Toller Typ.
Ja, ich kann mich erinnern, bei uns kann man sich auch immer mal wieder Lieder wünschen, wir haben ja auch eine Musikwunschsendung, und das hat Frank Stommel bei so einer Entschärfung dann auch schon öfters gemacht. Und,
Guns N' Roses hat das sich bei mir gewünscht.
Genau, sowas Guns N' Roses, AC/DC und wirklich auch Lieder, die irgendwie zu so einer Sprengung oder zu so einer Bombe einfach passen, ne? So Rocklieder.
Ja, ich werde ihn vermissen. Das war einfach sehr, sehr angenehm, wenn man ihn getroffen hat. Der konnte sehr klar, sehr einfach erklären, dass ich Depp das auch verstanden habe, dass ich es unseren Hörern erklären konnte.
Also bei der nächsten Entschärfung dann Frank Stommel nicht mehr dabei, geht in Rente. Wir haben ihn sehr gemocht, aber vielleicht werden wir ihn hier bei uns ja in Zukunft nochmal hören.
Alles dreht sich in dieser Woche um das Thema Eis.
Eis, Eis, Baby.
Genau. Da. Und vor allem das Wichtigste, das war mein Highlight diese Woche. Es geht um Julia Krüsemann und Christian Banier aus der Radio Essen Frühschicht.
Ich war dein Highlight.
Ja klar, du warst es diese Woche.
Ihr wart mein Highlight mit euren Eisdisco-Flirt-Tipps. Meine Idee.
Flirt-Tipps?
Und meine Idee war, warum die nicht das so machen, dass sie das so gegenseitig testen, weißt du? Dass sie sich so anflirten.
Sich die ganze Zeit anflirten.
Ich dachte, vielleicht können wir das jetzt mal testen mit euren Tipps.
Das ist wirklich... Ja, Redebedarf 2.0, lässt uns ins kalte Wasser springen.
Das ist Redebedarf 3.0. Ich muss mich gerade tatsächlich erstmal zurückbesinnen auf die Tipps, die wir da überhaupt hatten.
Ja, voll. Ich glaube, wir haben es auch aus dem Grund nicht gemacht, weil wir uns, glaube ich, hätten gar nicht ernst nehmen können dabei.
Also bei mir klappt Flirten auf der Eisbahn so, dass alle Mitleid haben, wenn sie mich sehen. Wenn ich da hinfalle, dann kommen alle an und wollen mir hochhelfen.
Das wäre auch Christians Taktik.
Ja. Genau, ich lasse mir einfach hochhelfen, ne? Also von möglichst netten Personen und Menschen. Ja,
warum dann hat man direkt Blickkontakt, genau, hat so ein bisschen Körperkontakt.
Körperkontakt auch, ne? Also,
ja.
Das ist so.
Also mein Stichwort, was hängen geblieben ist, wusstet ihr schon, dass man keine Rückwärtsrolle machen darf? Nee, Rückwärtssalto, ne?
Genau. Ja, es gab so ein paar Fakten, die wir in dieser Woche übers Eislaufen gelernt haben.
So als Gesprächsthema, ne? Wenn man ein Date hat auf der Eisbahn, damit man sich nicht nur so anschweigt, sondern damit man richtig schön was zu erzählen hat. Wie heißt nochmal die Eismaschine?
Boah, Julia.
Boah. Wow.
Nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Boah, wir würden versagen.
Wir sind ja alle toll informiert.
Heute Abend bei der Eisbahn.
Wir sind keine guten Flirter, aber wir sind gute Fahrer dafür.
Genau. Du warst nämlich mit einer Eiskunstläuferin unterwegs.
Mit einer Eiskunstlauftrainerin.
Trainerin sogar. Mhm. Und hast Pirouetten gedreht.
Aber sie ist auch Eiskunstläuferin gewesen. Die ist mehrfache Meisterin gewesen. Stadtmeisterin, Landesmeisterin und in der Top 10 der deutschen Meisterschaft.
Ja, aber jetzt ist sie zu alt, hat sie dir erzählt, ne?
Kriegt sie das Bein nicht mehr hinter den Kopf oder was?
Nein, es war krass. Sie hat mir gesagt, ja, ich bin jetzt aber auch raus und ich habe die Karriere jetzt beendet. Das Alter, in dem man so richtig Karriere machen kann beim Eislaufen, ist nämlich 12. Und sie ist jetzt 18. Oh. Und ich habe die ganze Zeit mich vor der Frage gedrückt, naja, wie stehen denn meine Chancen mit 29? Und dann war ihre Reaktion nur so. Ja, das war mies. Aber
der Rest war gut.
Aber krass, ich hab geschlafen, als du Eislaufen warst und deswegen habe ich das nicht gehört und jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, ja klar, Trainerin und so, Mitte 30 oder so vielleicht, ne? Jetzt sagst du 18 und
ja.
Karriereende.
Alter Hase.
Ja, Wahnsinn.
Es kommt immer früher, ne?
Naja.
Aber was ich hier auf jeden Fall lassen muss, total sympathisch und wirklich total professionell. Also ich habe mich von Anfang an sicher gefühlt bei ihr und die erste Frage war ja dann direkt, wie kommt man eigentlich sicher auf die Eisfläche drauf? Mhm. Ne? Also bis zu dieser Kante ist es immer...
Ah, da habe ich schon gehört.
Okay.
Da ist nicht alles gut gegangen.
Ja. ich hatte Angst und Christian hat mich mit den Worten rausgeschickt, fall bitte nicht hin auf dem Eis, das ist auch nicht passiert, aber ich bin schon davor gefallen.
Nee, ja, das hab nicht mal ich geschafft. Ich bin aufs Eis gekommen.
Gut.
Ja, ich konnte nichts dafür, es war so glatt.
Wir machen das Paket vollständig, Eis, Kunstlaufen, also schön Eislaufen für die Eisdisco, dann die richtigen Flirt-Tipps und die richtige Musik sammeln wir auch, weil Tobi Bitter... Den sollte ja der ein oder andere kennen, der den Podcast hier vielleicht regelmäßig hört.
Den sollte man generell kennen, finde ich.
Der wird
Tobi Wehr.
Der wird auflegen. Das heißt, für die Musik ist auch gesorgt. Und ihr habt ja auch noch die Karten verlost mit einem Spiel. Und ich finde, diese Schnipsel, die klingen manchmal wie richtige Lieder. Das klingt doch so, als sollte das so sein, als wäre das einfach ein Remix, oder?
Das der Eis-Remix. So. Das haben wir einfach neu zusammengemixt. Nein, das war ja ganz einfach im Prinzip von der Idee her, das Spiel. Wir haben von Titeln einfach das Wort Eis immer rausgeschnitten und aneinandergereiht. Und zwar jetzt nicht Eis wie Eis, Eis, Baby oder sowas. Nein, Eis von Englisch Auge. Und da kam dann sowas bei raus.
Ich kenne noch einer von Burger Lars Dietrich, da hat er auch ein Eis dann gemacht, Christian.
Eis. Genau,
mit Sahne.
Das falsche Eis wieder, ne?
Oh, geil.
Sexy Eis, Banane.
Genau das.
Kann ich immer noch in- und auswendig.
Ja, Gott, okay. Geiler Song.
Ich glaube, das hat sofort jeder erraten.
Ich glaube, aber also, die 18-jährige Eistrainerin, die kennt das nicht mehr.
Ich kenne das auch nicht.
Oh. Was?
Was?
Wir gucken alle, das sieht man jetzt vielleicht nicht beim Podcast, doch sehr
vollkommen entsetzt.
Ja, du bist ja auch erst 19.
Ja. Was ein Quatsch. Ihr tut so, als wärt ihr alle viel älter als ich. Nein, ich kenne das auch nicht. Also damit will ich vielleicht mal alle in Schutz nehmen, denen das jetzt nichts gesagt hat. Aber um zurückzukommen auf unser Thema Eis. Wir haben unser Paket jetzt vollständig. Heute Abend Eisdisco, das wird bestimmt gut. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, es tut mir leid, Julia, muss ich dich noch einmal in die Pfanne hauen. Ich habe nämlich sehr viel Spaß gehabt diese Woche in der Frühschicht. Da waren so ein paar Versprecher drin und das hier war mein Liebling.
Dann werdet ihr geblitzt, und zwar auf der Leilei in Richtung Heisingen. Danke an unsere über 4000 Radio Essen Verkehrsmelderinnen und Verkehrsmelder fürs Melden.
Das ist die Leilei, ne? Nicht die Leilei.
Es ist, ich hab's jetzt wirklich, ich hab's so oft geübt, mein Gott.
Ach Mann.
Also dafür muss man vielleicht wissen, dass Julia in ihrem Dokument das mit Bindestrich in Großbuchstaben geschrieben hatte. L-E-E-E-E-E-Bindestrich-L-E-I.
Und trotzdem habe ich es einfach verhauen.
Aber Leilei hört sich doch viel besser an, oder?
Ist doch auch wieder ein Lied, oder nicht?
Leilei. Ja, genau. Okay. Also, da ist die Straße bestimmt benannt. Genau.
Wir sollten sie sonst
umbenennen. Wir fragen nach in Heisingen.
Genau.
Ich glaube, das reicht für diese Woche. Wir machen den Schluss.
Ja, mit diesem wunderschönen musikalischen Abschluss, würde ich sagen, sind wir am Ende der dieswöchigen, ist das ein gutes Deutsch? Ist das ein gutes Deutsch? Ich glaube nicht. Der neuen Folge von Redebedarf 2.0. Wir hatten ordentlich Redebedarf, waren ernst, haben über Politik gesprochen, hatten aber auch, glaube ich, den Spaß nicht aus den Augen verloren oder aus dem Ohr halt, ne, mit den Songs. Ja.
Ja, sonst können wir noch sagen, unser Podcast Essen im Ohr, der ist in einer langen Winterpause, der kommt aber wieder zurück. Keine Sorge, bis dahin habt ihr ordentlich Zeit, um Redebedarf 2.0 zu hören.
Genau.
Und diese Woche den Tag in 5 Minuten.
Ja, das habe wohl ich dann verbrochen in dieser Woche, aber klar, lohnt sich immer, ne, schönen Abends, wenn man vielleicht mal einen anstrengenden Tag hatte, nicht so viel mitbekommen hat, gibt's da alles, was man wissen muss in Essen, was so wichtig war. Also reinhören.
Ihr dürft das auch hören, wenn ihr keinen anstrengenden Tag hattet.
Natürlich.
Sonst, wenn es noch Fragen gibt, Anregungen, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt, dann an?
Die E-Mail-Adresse podcast@radioessen.de.
Perfekt, hast du gut gemacht. Und Danke. Dann sagen wir Tschüss.
Bis ja, ich möchte, Woche. Nadine, ich möchte diesen Podcast mit einem Zitat abschließen. Und zwar vom Bär im großen blauen Haus. Macht's gut, bis bald. Auf Wiedersehen.
Redebedarf 2.0. Der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.